Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich unter euch wieder mal darf sein, in der Kapelle in Gümligen. Und es ist wirklich ein wunderschöner Tag. Heute Morgen um 4 Uhr ab 5 Uhr haben mich die Vögel geweckt und haben schon gesungen von dem Lob Gottes, von dem Logos. Und bevor wir in die Predigt starten, möchte ich noch gerne ein Gebet sprechen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, danken, dass wir uns dafür versammeln unter dein Wort. Ja, dein Wort, wo Geist und Leben ist. Herr, mach du still vor deinem heiligen Angesicht. Schenk du Gnade beim Reden und beim Hören von deinem Wort. Weil du allein, dir allein gebührt alle Ehre in alle Ewigkeit. Öffne du uns die Augen. Öffne du uns die Augen und die Ohren, dass wir sehen können, die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ich gehe jetzt davon aus, dass alle zusammen, die heute Morgen hierher sind, eine Tür zugetan haben. Die sind vielleicht durch eine Haupteingangtür rausgekommen und haben sie wieder zugetan. Wir benutzen verschiedene Türen, aber so eine Haupttür ist ganz praktisch. Man kann sie auftun und man kann sie auch im Winter, wenn es kalt ist, kann man sie zutun. Daheim ist immer so heimelig und wohl, wenn es draussen so kalt ist. Die Tür trennt das draussen von drinnen. Und was so gut ist, im Sommer, wenn es warm ist wie jetzt, kann man die Tür auftun und da kommt Luft rein. Da kann man durchlüften. Da kommt auch Helligkeit rein. Und gut ist, wenn eine Tür funktioniert. Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren mal im 2019 auf der Israel-Reise und dort bei Kapernaum haben wir einen Halt gemacht, ja unbedingt aufs WC müssen, ein Geschäftchen erledigen, habe die Türen beschlossen und als ich fertig hatte, konnte ich die Tür nicht mehr auftun. Unmöglich gewesen. Das ist mir noch nie passiert, weder vorher, nachher auch nie mehr. Ich habe probiert und gemacht, die Tür ist einfach nicht mehr aufgegangen und ich war wirklich froh, ob es ein solcher Schlitz war und ich bin dort über das WC hochgekrapselt und der bei der Tür, also bei diesem Schlitz wieder raus und in die Freiheit gekommen. Eine Tür, die funktioniert und wir werden uns heute beschäftigen mit der Tür, die Jesus sagt in der Selbstoffenbarung, ich bin die Tür. Jesus sagt in Johannes 10, ich bin die Tür. Er ist die Tür zum echten Leben. Wer durch diese Tür eintritt, findet Schutz, er findet Geborgenheit, aber er kommt in die Gegenwart Gottes. Und das schenkt Jesus Christus in seiner ganzen Füllung. Und das ist das Thema der heutigen Predigt. Jesus ist die Tür zur Gegenwart Gottes. Und ich möchte gerne ein paar Verse lesen aus Johannes 10, Vers 7 bis 10. Johannes 10, Vers 7 bis 10. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die von mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Wir sehen, Johannes 10 braucht Jesus ein Doppelbild in seiner Metapher. Er braucht das Bild vor der Tür und er braucht das Bild vom guten Hirten, das wir ein anderes Mal zusammen anschauen wollen. Und Jesus ist beides gleichzeitig. Er ist der Tür, er ist der Zugang für uns und er ist der gute Hirt, der uns leiden tut, der für uns gesühnet hat, der uns führen will, bis wir einig werden im Himmel sein. Also das heisst, in Jesus Christus haben wir alle Segnungen bekommen. Alles steht uns zur Verfügung. Alles ist für uns zugänglich. Und das führt mich zum ersten Gedanken, die rettende Tür. Mit der rettenden Tür werden wir uns heute Morgen auch ein bisschen beschäftigen. Das ist der einzige Zugang zu Gott. Und das haben wir gelesen im Vers 9a. Wir kommen noch mal dazu. Warum sagt Jesus, warum spricht Jesus vor der rettenden Tür? Für das können wir verstehen, müssen wir einen Blick zurückwerfen ins Kapitel 9. Jesus steckt wieder mit ihrer hitzigen Diskussion mit den Pharisäern und mit den Schriftgelehrten. Ja, was ist denn passiert? Etwas Furchtbares. Jesus hat am Schabbat einen Mann geheilt, der blind war von Geburt auf. Und stattdessen, dass sie sich gefreut hat, dass der Mann geheilt wurde, dass er wieder gesehen tut, ist bei den religiösen Führern pure Empörung da hier gewesen. Warum? Weil Jesus ihre Regeln hat gebrochen. Weil Jesus den Mann am Sabbat hat geheilt und ihnen ist das aus der Kontrolle geleitet. Weil sie haben gesagt, weil sie haben das Gesetz gemacht, weil sie haben gesagt, wodurch es geht. Sie haben alles bestimmt. Und im Kapitel 9, Vers 22 sehen wir da hier, wie die Pharisäer das Volk haben gewarnt. Wer Jesus als Retter anerkennt, wird gnadenlos ausgeschlossen. Aber der geheilte Mann hat sich nicht von innen verbeugt. Er ist dabei geblieben und hat Jesus bekennt und bezeugt, wo ihn Sehende gemacht und hat ihm alle Ehre gegeben. Und wie haben die Pharisäer reagiert? Das sehen wir im Kapitel 9, Vers 34. Du bist ganz in Sünden geboren und wir uns belehren und sie stießen ihn hinaus. Jetzt könnte man sagen, das ist ja nicht wirklich weiter schlimm, wenn einer ausgeschlossen wird von einer Gemeinde. Was ist da? Dann gehe ich eine andere Gemeinde suchen. Wir müssen uns das vorstellen. Denn zumal, was das war, ein Ausschluss aus der Synagoge, ist es eigentlich ihr Todesurteil gewesen. Es war ein Ausschluss aus der Gemeinschaft, isoliert und allein. Wer nämlich aus der Synagoge geworfen war, hat alles verloren. Seine Existenz, seine Freunde, seine Würde. Er hat nicht mehr dazugehört. Er konnte nicht mehr in die Synagoge kommen. Er konnte nicht mehr Zutritt haben, für Yahweh dürfen anzubeten. Alles ist ihm entnommen worden. Und die Pharisäer haben gedacht, sie besitzen allein die Schlüsselgewalt. Sie allein können entscheiden, wer zu Gott gehört und wer nicht. Wie arrogant und überheblich die Menschen dort waren. Und Jesus sagt am Ende des Kapitel 9, ihr seid geistlich blind. Und in Matthäus 23, Vers 13 sagt Jesus ihnen, weh euch, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hineinwollen, lasst ihr nicht hinein. Was für ein Kontrast, währenddem die religiösen Führer den Mann haben ausgeschlossen, sagt Jesus Christus, ich bin die Tür. Die steht noch heute ganz gross und weit für uns offen. Und schauen wir, was im Vers, im Kapitel 9, Vers 35 passiert ist. Ich möchte auch gerne mit uns lesen, Kapitel 9, Vers 35. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend von ihm nieder. Jesus tut nicht mehr allein lassen, wo zu ihm kommt. Jesus tut niemanden allein lassen, der zu ihm kommt mit einem offenen Herz und sagt, Jesus Christus, ich tue dich anbete, was von dir niederfallen. Jesus hat seine Tür offen für dich und mich. Und der Ausruf aus der Synagoge war für diesen Mann ein Einlass in die Gegenwart Gottes. Er hat ein religiöses System verloren, aber er hat Zuflucht gefunden bei dieser rettenden Tür. Er hat nicht nur sein Augenlicht bekommen, aber sondern er hat ewiges Leben bekommen. Und das ist die unfassbare Liebe und Güte Gottes. Und viele Menschen unter uns sagen auch, hey, sie beobachten die Tür. Sie sagen, oh, die Tür, die muss wunderbar sein. Der durchgeht durch die Tür, die ist sicher ganz, ganz herrlich. Aber sie selber haben den Entscheid noch nie gefasst, für durch die Tür durchzugehen. Obwohl sie wissen, hinter dieser Tür gibt es Freiheit. In dieser Tür habe ich alles, was ich bekomme durch Jesus Christus. Und deshalb meine Frage an dich heute Morgen: Kennst du die rettende Tür? Bist du schon durch die Tür durchgegangen? Und wenn du hier bist und du kannst bezeugen, jawohl, ich bin durch die Tür durchgegangen, darfst du dich freuen, weil du hast alles bekommen, in voller Fülle. Alles, was dir Jesus schenkt, den offenen Zugang, und du darfst ihm von Herzen danken. Und Geschwister, in der ganzen Heilsgeschichte dreht sich alles um diese eine Frage. Wie findet der Mensch den verlorenen Zugang zur Gegenwart Gottes wieder? Und vor dem Sündenfall, wir kennen die Geschichte auch, ist der Mensch in der Gegenwart Gottes gewesen. Dort im Garten Eden war sozusagen das Heiligtum gewesen. Alles war perfekt gewesen, bis der Mensch entschlossen hat, eine andere Tür aufzutun. Und von diesem Weg war der Zugang gesperrt gewesen. Durch einen Sündenfall haben wir das ewige Leben, haben wir alles verloren. Das können wir nachlesen im 1. Mose 3. Alles haben wir verloren. Wir haben das Leben verloren, wir haben das ewige Leben verloren. Alles zusammen, der Zugang ist gesperrt und verschlossen. Und stellt euch vor, Jahrhunderte später ist Gottes Gegenwart wieder im Tempel in Jerusalem. Aber der Zugang für uns ist zu. Er ist geschlossen. Und die Architektur vom Tempo, wenn ihr die mal so ein bisschen studieren, zeigt es auf, die verschiedenen Sperrzonen, die dort waren. Überall hat es geheißen, du kannst nicht weitergehen, weil du stehst vor einem heiligen und lebendigen Gott. Und der heilige und lebendige Gott ist immer noch der gleiche Gott, wie dann beim Garten Eden. Er ist immer noch der gleiche Gott. In aller Ewigkeit. Und dort im Tempel haben wir nichts machen können. Und zuerst ist der ganz äußerste Bereich gekommen. Und das war der Vorhof der Heiden. Ja, und wir sind die Heiden. Wir hatten überhaupt keine Chance gehabt. Es war dort eine Mauer mit beschildert, wenn du über die Mauer steigst, wirst du sterben. Wir hatten überhaupt keinen Zutritt gehabt, keine Chance. Und dann ist der Vorhof von den Frauen. Das sind die jüdischen Frauen, die dort in den Vorhof gehen dürfen, für anzubeten. Dann ist der Vorhof von den Israeliten. Das war nur für die jüdischen Männer vorbehalten. Dann ist der Vorhof von den Priestern. Dort beim Brandopferaltar haben sie ihren Dienst berichtet. Und dann ist das Gebäude gekommen, der Tempel. Und es war das Heiligtum gewesen. Und dort konnten Priester Dienste verrichten. Beim Leuchter- und beim Räucheraltar. Und ganz im Innersten vom Tempel war das Allerheiligste gewesen. Dort war die Gegenwart Gottes gewesen. Abtrennt durch einen dicken Vorhang. Und nur der Hohepriester hat einmal im Jahr mit Blut rein können für einen kurzen Moment. In diesem Yom Kippur hätte er rein können, für sich selber zu sühnen, für das ganze Volk. Einmal im Jahr. Und jetzt kommt die Wende. Jesus Christus steht vor seinem Volk. Und er sagt im Johannes 10, der Weg ist offen. Das Wort Gottes gibt uns den Zutritt ins ewige Leben. Und Jesus ist gekommen, für uns diesen Weg frei zu machen. Also Johannes 10, Vers 9a. Ich bin die Tür. Wer jemand durch mich hineingeht, wird der gerettet werden. Die Tür ist offen für alle Leute. Für dich und mich. Es gibt keine Ausnahmen. Die Tür ist für uns alle offen. Und sie führt wieder zurück in die Gegenwart Gottes. In Christus öffnet sich wieder, was in Eden verschlossen ist worden. Und vor zwei Monaten haben wir Karfreitag gefeiert. Und dort haben wir feiern und daran denken, was dort alles passiert ist, wo Jesus Christus am Kreuz ausgerufen hat, Tetelestai. Es ist vollbracht, ist der dicke Vorhang im Tempel zerrissen von oben bis unten. Und Gott hat ihn aufgetan. Gott hat die Trennwand aufgetan. Ein für alle Mal. Und niemand kann den Vorhang mehr schliessen, den Zugang zu Gott. Er ist unser Frieden. Er hat die trennende Scheidwand, all die Sperrzonen niedergerissen. Das können wir lesen im Epheserbrief, Kapitel 2. Und durch Jesu Tod und seine Auferstehung ist der Weg frei. Und schaut im Hebräer 10, Vers 19, sagt der Hebräerschreiber, wir haben jetzt die Freimütigkeit, durch das Blut Jesus in das Heiligtum zu treten. Wir dürfen wieder gehen. Ist es uns bewusst, was wir haben in Jesus Christus? Wir dürfen wieder gehen zu Jesus Christus. Und was für die Juden unnormal war, dass ein Mann einmal im Jahr ins Allerheiligste durfte, ist für uns Kinder Gottes Privileg und Recht. Und manchmal tun wir so wenig Gnade Gottes bestaunen. Schwester, du darfst jederzeit, jeden Tag und jede Nacht darfst du zu Gottes Thron treten. Du darfst zu ihm gehen, ohne Angst vor ihm zu sein, ohne Angst zu haben, dass du vernichtet wirst. Du darfst einfach gehen, mit all deinen Sorgen, mit all dem, was du bedrückst, aber vor allem mit Dankbarkeit. Ich hatte einen jungen Bruder, letzte Woche ist zu mir gekommen, und hat mich gefragt, wie tust du beten? Schon am Morgen früh, ich möchte euch das mitgeben. Dann hat er gesagt, ja, ich bete, dass es mir gut gehen kann heute. Dann hat er gesagt, ja, super. Was tust du auch noch beten? Ja, ich bete um Schutz und Bewahrung. Ja, super, das ist wunderbar. Für was tust du auch noch beten? Dann sagt er, für was könnte ich denn beten? Dann hat er gesagt, ich gebe dir einen guten Tipp und gebe euch den auch weiter. Am Morgen früh, dank dir, dass der Zugang für dich offen ist. Dank dir, dass das Blut Jesu Christi geflossen ist. Für deine Sünden. Dank dir, dass du die Tür hast dürfen, durchgehen und dass du frei bist in Jesus Christus. Und viele Menschen sagen, ja, das kann doch nicht sein. Das ist doch unlogisch, dass es nur einen Weg gibt. Stell dir doch vor, es gibt so viele Wege zu Gott. Und ich muss ganz klar sagen, wenn wir das Wort Gottes durchschauen, ist es eigentlich ganz nicht logisch, dass es überhaupt einen Weg gibt zu Gott. Und da kommen wir einfach in die Staunen, in das Danken und in die Anbetung. Und deshalb sagt Jesus, komm zu mir. Die Tür ist offen. Sie ist weit offen für dich und mich. Und vielleicht schleppst du Last um dich herum, wo dir die Tür nicht hineingeht. Kommst nicht rein und du möchtest sie unbedingt mitnehmen. Leg sie ab bei der Tür. Und geh rein durch die Tür. Jesus Christus. Er möchte dich so nehmen, ohne Last. Er möchte dir alles geben. Und diese Tür ist nicht nur unser Eingang, sondern es ist auch unser Schutz. Und das führt mich zum zweiten Gedanken. Die schützende Tür, die gibt Sicherheit von falschen Wegen. Und da werden wir uns unterhalten mit dem Vers 1, 8 und 7. Und wie oft Preise falsche Wege sogenannte Freiheiten haben, führen aber in Abhängigkeiten und Gesetzlichkeiten. Die Pharisäer haben den Geld benutzen als ihr Werkzeug für einen Machtkampf. Aber als sie gemerkt haben, dass der geheilte Mann Jesus alle Ehre gegeben hat, haben sie ihn weggestoßen. Sie haben ihn ausgeschlossen, sie haben ihn auf die Seite getan. Und Jesus sagt zu ihnen ganz direkt, was solche Menschen sind. Wir haben es gelesen. Und wir lesen es sogar schon ganz im ersten Vers vom Kapitel 10, wo er sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Und Vers 8 sagt er auch wieder: Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Hat er auch schon Begegnung gemacht mit Dieb und Räuber? Ein Dieb kommt nie und kommt bei der Tür kommen Leute und grüßt euch mal, ich möchte euch etwas bringen, herzlich willkommen. Uns ist das schon zweimal passiert, als wir heise kamen, haben wir gemerkt, hoppla, da ist jetzt jemand reingekommen, aber nicht bei der Tür, sondern hat das Fenster aufgemurkset. Und dann kommst du so rein und du siehst, das ist ein riesen Durcheinander. Diebe, die kommen, für etwas zu nehmen. Sie kommen, für etwas wegzunehmen. Sie wollen ja uns in unserem Leben etwas wegnehmen. Sie wollen uns Sachen mitnehmen, wegnehmen. Zum Beispiel, sie wollen dir das Vertrauen wegnehmen zu Gott, indem sie es durch ihre Regeln ersetzen. Sie wollen deine Identität als Gotteskind vielleicht anzweifeln, indem sie zum Objekt für ihre Lehre machen. Und ihr Motiv ist klar: Die Räuber kommen nicht, weil sie eine Beziehung zu uns suchen, sondern weil sie Besitz wollen. Und das ist das Tragische. Sie lieben die Schafe nicht, wie es die Pharisäer auch nicht gemacht haben. Sie lieben es, aber die Macht, ihre Macht auszuüben. Sie predigen Jesus mit dem Mund, und das geht. Sie tun mit dem Mund Jesus predigen. Aber sie versklaven Menschen mit ihrem Handeln. Sie sagen den Leuten zum Beispiel: Jesus und. Habt ihr das schon gehört? Jesus und. Du musst noch das und das und das und das und das und das befolgen. Wer sagt Jesus und, Geschwisterte, das ist teuflisch. Das ist nichts anderes als ein toter, frommer Moralismus, der schon unzähligen Schaden hat angerichtet. Aber es gibt noch andere Diebe. Die kommen sehr raffiniert. Sie versprechen uns ein Wohlstandsevangelium. Glaub nur genug. Wenn du genug glaubst, wirst du nie krank sein. Wenn du Geld spendest, wirst du super reich sein und wohlhabend. Also nichts gegen das Geld spenden. Ein fröhlicher Geber hat Gott lieb. Aber Wohlstandsevangelium geht ganz eine andere Richtung. Ein Evangelium ohne Kreuz ist wie ein Haus ohne Fundament. Wer Heilig und Reichtum als Beweis für Gottes Liebe verkauft, ist ein Dieb und ein Räuber. Aber es gibt noch andere Diebe, die uns von dieser Tür wegziehen möchten. Sie schleichen sich eben durch die Hintertür rein. Sie möchten irgendwie unsere Sehnsucht einnehmen. Getarnt als Helfer entpuppen sie sich als Götzen, die nur ein Ziel haben, Jesus Christus vom Thron wegzuschossen und andere Götzen einzunehmen. In unser Leben, in unser Herz. Diebe von der Ablenkung. Wie ist es mit dem Konsum der Medien? Jede freie Minute am Handy. Jede freie Minute Konsum mit Medien und Medien. Liebe Geschwister, das verändert das Denken von einem Menschen. Ablenkung stellt dir die Nähe zu Gott. Die bekommen ja seine Selbstverwirklichung. Es dreht sich alles zusammen um mich. Alles dreht sich um mich. Und für Gott bleibt eigentlich gar kein Platz mehr. Und er stellt, und der Dieb stellt dir die freudige Hingabe zu Gott. Es gibt noch andere Diebe, zum Beispiel von der Bequemlichkeit, die das Wohlbefinden zum Maßstab von allen Dingen auslösen. Und das Kreuz ist schwer. Und die Nachfolge Jesu ist so mühsam und ist so anstrengend. Und dieser Dieb verhindert eine enge Beziehung zu Gott. Es gibt noch andere Diebe, wo wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Diebe vom Vergleich, von der Leistungen, von der Sorgen, von der Angst. So viele Diebe möchte ich unser Herz hinnehmen. Aber Jesus ist der, der uns schützen und bewahren will. Darum sagt er im Vers 7, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. In Jesus Christus sind wir geborgen und im Schutz von seiner Gnade, wo er uns bewahren und behüten von allem Bösen. Und doch, diese Tür schützt nicht nur vom Bösen, sondern öffnet uns den Weg in die vollkommene Freiheit. Und das führt mich zum letzten Gedanken. Die offene Tür, ein Leben im Überfluss. Jesus ist die offene Tür. Die Tür, die uns in die Weite führt. Jesus bürgt mit seinem Leben dafür, dass dieser Zugang für immer offen bleibt. Wer durch diese Tür eintritt, findet mehr als nur ein schützendes Dach. Er findet Weide. Das bedeutet grenzenlose Versorgung, wahre Sättigung. Und im Vers 9 gibt er dazu das gewaltige Versprechen. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird gerettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das ist eine hebräische Redewendung. Ein- und ausgehen. Und was bedeutet das? Es drückt Freiheit und Sicherheit aus. Wer zu Jesus gehört, darf wissen, dass sein Leben nicht schutzlos ausgeliefert ist. Weil er gerettet ist durch Jesus Christus. Und das Ein- und Ausgehen bedeutet Freiheit. Du bist frei. Wenn du in die Tür reingegangen bist, bist du frei. Du bist kein Ausgestoßener mehr, sondern ein liebes Kind Gottes. Eine völlig neue Schöpfung, wie es heisst in 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist eine neue Schöpfung, egal wo du dich befindest. Der Mandy kommt wieder. WC-Putzen ist angesagt. Der Haushalt machen. Kinder kommen heim. Kinder tun, ja, das ist vielleicht auch nicht ganz einfach. Die Bewältigung als Familienmutter. Du darfst wissen, du bist ein Kind Gottes. Andere sind auf der Arbeit. Vielleicht mit Problemen, die sie sich umschlagen müssen. Du darfst wissen, du bist ein Kind Gottes, weil du gerettet bist. Und dein ganzer Alltag steht unter dem Schutz von Jesus. Und hier tut sich das Versprechen erfüllen, das steht in 5. Mose 28, Vers 6. Gesegnet bist du bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Und Geschwister, die das ist Sprengkraft, wo Jesus dann sagt im Vers 10b, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und Jesus Christus will nicht, dass du nur geistlich knapp dabei bist, sondern er gibt dir die ganze Fülle. Er will nicht, dass du dich nur mühsam durch die Tür durchschleppen, sondern die Tür ist ganz offen. Sein Lichtstrahl tut nicht nur ein klein durchschimmern, sondern es ist ein heller Lichtstrahl. Er flutet dein Leben mit seiner ganzen Fülle. Und dieser Überfluss bedeutet nicht, dass Probleme verschwinden, sondern dass seine Gegenwart grösser ist als jeder Mangel. Er gibt dir, was dir wirklich tut, sättigen. Sein Frieden, seine Freude und seine unerschöpfliche Liebe. Überfluss seiner Gnade. Seine Vergebung ist immer noch grösser als deine Schuld. Wie Paulus im Römerbrief sagt, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Römer 5, Vers 20. Aber heisst jetzt das, dass wir einfach sündigen können, weil die Gnade so dermassen gross ist? Weil keine Rolle, sagt der Apostel Paulus im Römer 6, Vers 1 und 2, das sei ferne. Aber Überfluss an seiner Gnade bedeutet, du lebst nicht nur am Rand von seiner Gnade und von seiner Güte, sondern du bist mit drin in einem Ozean, der tiefer ist, als du gefallen bist, wo mit seiner Hand dich auflöpfen, aufnehmen. Das ist seine Gnade und ist seine Güte. Und im Psalm 103, Vers 11, sagt der Psalmschreiber, denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so mächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Das ist Gnade Gottes, die lenkt. Und das heisst, du wirst nie an Grenzen kommen. Wir Menschen denken, hey, vielmal, die Geduld ist jetzt, jetzt ist sie da, jetzt habe ich da keine Geduld mehr. Jetzt reißt man das Fädeli von der Geduld. Aber bei Gott ist es ganz anders. Seine Gnade reicht immer. Sie ist immer grösser als das, was du denkst, dass sie nicht mehr länger tut. Überfluss, auch ein Trost und eine Hoffnung. Auch der gelangt seine Gnade. Selbst im tiefsten Leid fließt sein Trost reichlich in dein Herz. Und das Wort verspricht im 2. Korinther 1, Vers 5, wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Wenn du Trost brauchst, liebes Geschwisterte, Jesus schenkt ihn. Jesus ist da für dich. Er will dich trösten, gerade in dem Moment, wo du dich befindest. Seine Gnade will dich trösten mit einem ewigen Trost. Und der Kreis, und das ist so das Schöne, der Kreis tut sich wieder schliessen. Das, was in Eden durch die Sünde verloren ist gegangen, das, was zugegangen ist worden, ist in Christus wieder aufgetan worden. Es ist vollendet worden durch das Opfer am Kreuz auf Golgatha. Wir dürfen wieder freien Zugang haben zu Gott. Gott wohnt nicht nur noch mitten unter uns, er wohnt in uns. Durch seinen guten Heiligen Geist, und das haben wir letzten Sonntag an Pfingsten dürfen feiern, die Aussendung des Heiligen Geistes. Und das Schönste, Geschwister, die steht vor uns. Und es ist geschrieben in Offenbarung 21, Vers 3. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Leben in der Naherwartung. Leben in jedem Moment, sage Herr Jesus Christus. Eigentlich wäre es schön, wenn wir heute am Sonntag in der Ewigkeit bei Jesus sein. Jesus kommt bald. Und es lohnt sich einfach, dran zu bleiben. Ich möchte euch einfach ermutigen, dran zu bleiben. Die offene Tür in Anspruch zu nehmen. Die Gnade, in die dürfen einzutauchen, Tag für Tag. Und möge uns der Herr das schenken, dass wir heute wieder ganz neu sind ermutigt worden, wie reichlich seine Gnade und seine Liebe in unserem Leben tut überfließen. Und so dürfen wir zu fröhlichen Wegweiser werden für andere Menschen, die dürfen hinweisen zu dieser rettenden Tür, zu dieser schützenden Tür und zu dieser offenen Tür, dass noch viele Menschen Jesus Christus dürfen finden in dieser letzten Gnadenzeit. Gott möge euch alle zusammen reichlich segnen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ganz herzlich tun wir dir danken, dass du die offene Tür bist. Dass du die Tür bist, die uns in die Gemeinschaft zum Vater führen. Und danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen und dir zurufen, Abba Vater, dass wir deine Kinder dürfen sein. Und das gar nicht von unseren Verdiensten, aber durch deine Gnade und Güte. Danke dir, Herr Jesus Christus, dass du uns frei gemacht hast. Frei gemacht hast von der Obrigkeit der Sünde. Frei gemacht hast von den Gebundenheiten. Frei gemacht hast durch dein Blut. Und wir rühmen dein Blut. Wir geben dir alle Ehre. Weil du bist es würdig zu nehmen. Lob, Preis und Dank. Wir sind es nicht würdig, aber du, Herr, danke dir ganz herzlich, dass wir dürfen wissen, dass deine Gnade nie knapp ist. Aber dass deine Gnade so unendlich gross ist. Und dass wir einfach rechnen dürfen mit dir, Tag für Tag. Und wir freuen uns, dass wir einmal bei dir dürfen sein. So tu uns auch lehren. All das, was uns belastet. All die Sachen, die vielleicht in unseren Herzen sind, die dir nicht ehren, dass wir sie ablegen dürfen, Herr. Und dass wir einfach dir nachfolgen wollen. Dir nachwandeln wollen. Weil du bist unsere Tür. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du in uns leben durch die gute Heilige Geist. Danke dir, dass du uns so segnen, dass du uns jedes segnen, was hier ist. Jede Familie. Danke dir ganz herzlich, dass du bald herumkommst. Amen.